Herzlich willkommen zu unserem Podcast Integriert sein Vater. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Integriert sein Vater hier in Berlin in The Social Hub. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein, denn an meiner Seite, wie immer, mein Partner in Crime, Onkel Motherfucking Dizzo. Und wir sind nicht alleine, ja, wir haben diesmal wieder einen Gast dabei, ich freue mich sehr, dass er hier ist, wir haben es lange versucht, jetzt ist er hier, er hat Zeit frei geschaufelt und heute ist auch was sehr Schönes passiert, aber dazu später. An meiner Seite, mein Bro, ihr kennt ihn alle, the one, the only, DJ Arne!
Geil, nice hier zu sein, vielen Dank für die Einladung, wir haben ja echt lange darüber geredet
ja, Mann.
Und dass es endlich geklappt hat.
Ja, Mann, ist geil. Und ich bin Norman. So.
Großen Applaus für Norman, ladies and gentlemen.
Yes. Let's jump right into it. Mhm. Wusstet ihr schon, ich habe heute gelesen, dass in Amerika gibt es einen sogenannten, der heißt David Grush. Mhm. Der ist einer der obersten Geheimoffiziere, also arbeitet in einem Programm, das sich um extraterrestrial Beings und Spacecrafts und sowas dreht, also alles, was im Volksmund UFOs dreht. Und er hat einer der höchsten Clearances, heißt das. Also er hat viel Zugang zu den geheimen Informationen und er hat in Absprache mit dem Pentagon an Interviews gegeben mit verschiedenen Leuten und hat bestätigt, dass Amerika seit 80 Jahren schon UFOs quasi bergt und die trackt und quasi auch mit der Technologie von Non-Human Spacecrafts auch am Rumexperimentieren ist. Und aber er kriegt jetzt gerade ein bisschen so, der kriegt so Gegenwind aus dem Pentagon, weil die sagen so, ja, die sind enttäuscht von ihm, dass er das gesagt hat, weil daran stimmt nichts, das stimmt gar nicht, was er sagt und so. Und er sagt halt diese Sachen mit Roosevelt damals, 1947, ist doch angeblich ein UFO gecrashed. Und er meinte, das stimmt so auch, dass das auch tatsächlich passiert und so. Und und dann wollte ich einfach mal euch fragen, so, erstmal, wusstet ihr das? Und zweitens, so, was haltet ihr so von dieser ganzen Thematik, UFOs, Aliens? Ich meine, es gibt ja auch jetzt in Amerika so eine Special Force, die sich nur um das Weltall quasi kümmert. Und es gibt auch extra so Programme vom Pentagon, das sich auch nur um diese ganze Thematik kümmert, so. Und was haltet ihr davon? Meint ihr, da ist was dran oder meint ihr, das ist so frei erfunden? Oder warum halten sich diese Gerüchte so hartnäckig?
Die Sache ist, ich denke mir immer so, ey, heutzutage, unsere Technologie ist so gut und die sagen immer, ey, da Alien gesehen, aber warum bis jetzt keiner ein Foto richtig davon gemacht oder ein Video davon richtig gemacht?
Ich schwöre es.
Bis jetzt so, weißt du, die reden ja schon seit Jahren, Jahrzehnten darüber, aber wir haben bis jetzt immer noch nie wirklich ein Foto gesehen oder sowas. So, weißt du, und man sagt, okay, ja, das ist echt, das ist wirklich so. Aber ich glaube schon, dass wir nicht so die einzigen Lebewesen so im Universum sind. Und jetzt, dass sie das irgendwie forschen, was weiß ich. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass 1974 das gar nicht gecrashed, 47 meine ich, sorry, das gar nicht, dieser Raumschiff gar nicht gecrashed, sondern eigentlich wirklich gekommen ist. Mhm. Also wirklich gekommen ist und die halt da jetzt ihre Forschung machen. Oder es kann sein, sie haben es gecrashed, die haben es gefunden und sind dabei am Forschen jetzt darüber und alles noch, was sie gefunden haben oder was für Informationen die noch haben.
Aber ich frage, warum stürzen die überhaupt ab, wenn die so eine krasse Technologie
deswegen meine ich, vielleicht sind die gar nicht abgestürzt, sondern die sind wirklich
selber abgestürzt
gelandet.
Wie waren die Aliens? Ohne Spaß. Das Problem ist ja auf Insta und so, wenn du einmal dir sowas anguckst, weil das ist ja auch irgendwo interessant, ob du jetzt daran glaubst oder nicht daran glaubst, irgendwo ist es interessant und du bleibst halt darauf hängen. Und da habe ich letztens eins gesehen, da ging es darum, dass es die Dinosaurier wirklich gegeben hat und der einzige Grund, warum die ausgestorben war, weil wir als Meteoren quasi einmal auf die Erde gelandet sind wir sind quasi die Alien und das war echt, ich fand das so interessant. Ich habe mir jetzt gar nicht darüber Gedanken gemacht, ob ich das jetzt so sehe oder nicht, aber es war mal, das Krasse ist ja bei sowas, das sind ja richtig interessante Sichtweisen.
Stimmt, ne? Das so. Habe ich noch gar nicht gedacht.
Bro, das ist, also, das Schwierige ist, oder was heißt das Schwierige? Die Sache ist ja natürlich immer, wenn du einen Fakt hast, es ist voll einfach, es zu begründen. Mhm. Es ist voll einfach, Argumente dafür zu finden. Deswegen funktioniert da sowas. Deswegen wächst ja auch unser Interesse. Aber zu der Thematik, die du am Anfang meintest, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr vieles auf dieser Welt gibt, wovon wir nichts mitbekommen.
Ja, klar.
Was es genau ist, keine Ahnung. Und ob es so ein Projekt gibt und dass es da ein UFO gab, was abgestürzt ist, muss ich sagen, weiß ich nicht, was ich davon halte. Aus dem einfachen Grund, weil ich weiß, dass es mir in meinem Leben jetzt einfach leider nicht viel ändern wird. Weißt du, so. Es wird vielleicht über die nächsten Jahre Sachen ändern, aber meine Frage ist immer, okay, pass auf, was liegt in meinem Einflussbereich? Und kann ich das ändern? Und wenn es so etwas geben würde und ich habe die Kraft, dann daraus Profite zu schlagen oder Verluste zu verhindern, boah, ich würde voll into it gehen. Ne? Mhm. Aber die Sache ist, wenn das wirklich passiert ist, kann ich heute irgendwas daran ändern, um irgendwie an diese Information zu kommen und dann mit diesen Informationen... Bro, also das ist so ein Punkt, wo ich dann sage... Mhm. Weißt du was, es ist gut, und wenn es jemanden gibt, der das rausfindet, soll er mir Bescheid sagen und er soll mir sagen, was ich machen kann, ob ich was daran ändern kann. Kann ich nichts daran ändern, dann bitte lass mich meinen Fokus weiterverfolgen.
Und ob wir die Technologie bekommen. Ich will einfach
Beispiel.
Ich will einfach einen Akku haben, der eine Woche hält.
Für immer.
Für immer.
Ich glaube, der Akku hält dann für immer und schiebt dich noch in die Zukunft.
Ja, genau.
So. Aber wirklich, wenn es so etwas ist, was wir nutzen können, ey yo, gerne. Und die Technologie davon... Übertrieben. Ich glaube ja auch manchmal, dass unsere Technologie, die ist ja viel, genau das, viel weiter. Und wenn du jetzt auch sowas hast wie künstliche Intelligenz, ne? Das ist ja, ich meine, es gab ja voll die Aufruhr, weil es hieß, ist neu, etc., tralala, was ja gar nicht neu ist, das gibt es ja über mehrere Jahre. Das Einzige, was neu ist, ist, dass die künstliche Intelligenz für den Otto-Normalverbraucher zugänglich gemacht wurde. Das war das Einzige, was neu war. Und ich stelle mir das da so vor, da waren gibt bestimmt 10 Firmen, die damit schon die ganze Zeit hantiert haben, und irgendeine Firma hat es geleakt und für uns alle zugänglich gemacht, und alle anderen neuen Firmen sind so, guck mal, dieser Opfer. Ja. Wirklich, konntest du nicht warten?
Ein bisschen wenigstens.
Wolltest du unbedingt der Erste sein dafür? Ja. Jetzt müssen wir, und jetzt müssen ja dann danach müssen ja alle nachziehen, weil jetzt müssen alle sagen, hey, wir machen das schon länger.
Ja.
Und genauso glaube ich, dass es sehr viele Special Forces gibt, Programme gibt, von denen wir noch nichts wissen, weil aber auch der Mensch mit zu viel Information nicht viel anfangen kann. Mhm. Weißt du, so der Mensch, der wird ja verrückt, wenn er zu viel Information hat, weil du niemanden findest, mit dem du dich A, entweder darüber unterhalten kannst, oder B, weißt, was du damit machen kannst. Das ist so eine, wir haben zwischen uns Freunden immer so eine Frage, okay, pass auf, du hast zwei Möglichkeiten, entweder ich schicke dich 20 Jahre in die Zukunft mit 10 Millionen auf der Bank, oder ich schicke dich 20 Jahre in die Vergangenheit mit nichts, aber mit dem Wissen, was du heute hast.
Vergangenheit.
Und du bist dann 20 Jahre jünger.
Vergangenheit.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 30.
Du bist jetzt 30, also du bist dann 10.
10.
So.
Ja, hä? Was hast du denn gesagt? Wohin?
Bro, ich finde das sehr schwierig. Also nicht in die Zukunft, weil das Problem ist, du verlierst einfach 20 Jahre. Aber in die Vergangenheit, die größte Schwierigkeit, die ich sehe, ist, stell mal vor, du wärst dann, also als mir die Frage gestellt wurde, war ich 27. Und dann dachte ich mir, du bist 7. Bro, du weißt alles. Du weißt, wie alles funktioniert. Welcher Mensch glaubt dir?
Das habe ich mir nämlich auch mal gedacht. Ich dachte so, okay, wenn mein Wissen von heute, und ich gehe 10 Jahre zurück, ich bin 10 Jahre, ja, ich bin noch ein Kind. Ich lebe noch wie ein Kind, ganz normal, bis ich ungefähr so 13 geworden bin. Und dann mache ich halt mein Ding. Also das, was ich mache.
Aber was ist dein Ding dann?
Ich weiß es ja nicht. Also wüsste, ich könnte ja so viel machen. Weißt du, so, ich überlege gerade, als ich 13, 12 war, da habe ich das erste Mal ein Handy bekommen, Nokia. Das heißt, Social Media und so gab es gar nicht. Das heißt, ich könnte einer der Ersten sein, der zum Beispiel irgendwas mit Social Media macht. Oder ich könnte ja irgendwas, zum Beispiel Musik. Ich könnte ja zum Beispiel Produzent werden oder sowas, weil mit meinem Wissen von heute, was so alles gibt für Lieder, Songs und
Trends
und so, weißt du? Und ich weiß es ja schon, dass es bald kommt und das kommt in diesem Jahr und was weiß ich. Ich wäre dann überall immer der Erste.
Ah, okay. Okay,
also ich
verstehe.
Würde profitieren
aber,
davon.
Aber weißt du, also du gehst 20 Jahre zurück und du weißt, was in den nächsten 20 Jahren passieren wird?
Genau, das war nämlich die Frage. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen konkretisieren.
Oder einfach nur,
du bist 20 Jahre jünger. Du bist jetzt nicht 2020, du bist jetzt nicht 2002, sondern du bist, genau, du bist 20 Jahre jünger. Ach, genau, also ich muss es nochmal konkretisieren an der Stelle.
Zurück in die Zeit.
Nee, das war, also das ist ein bisschen lange her, als die Frage mir gestellt wurde, aber jetzt habe ich es genau zusammen. Also, entweder von dem Zeitpunkt an heute bist du, du stehst morgen auf und bist 20 Jahre älter mit 10 Millionen auf der Bank oder du stehst morgen auf und bist 20 Jahre jünger.
Okay, jetzt, ich finde es jetzt ist dann schwerer. Finde ich.
Ja. Warum?
Weil ich will jetzt nicht wieder 10 sein. So. Ich will nicht wieder 10 sein mit dem Wissen von heute. Was, ich will nicht sagen, was bringt mir das, aber...
Aber genau, da, genau das ist der Punkt. Man denkt sich genau das, was du gerade sagen wolltest. Ich habe das Wissen, aber ich bin 10.
Ja.
Kannst du gar nicht anwenden, richtig.
Genau, ja. Weil die Leute, mit denen du bist, die sind auch 10. Ne?
Genau.
Oder vielleicht 12, 13. 30, 40-Jährige hören dir wahrscheinlich gar nicht zu.
Ja.
So, und jetzt hast du nämlich, genau das hast du auch auf der Welt. Wir befinden uns auf der Welt, wo jeder von uns auf der, ich sag mal, zukunftstechnisch noch 10 Jahre alt ist. Das heißt, wir können uns alle nur über Themen unterhalten, die über die sich 10-Jährige unterhalten. Mm. Jetzt kann ich irgendwo hingehen und mir die ganze Projekte angucken und sage dann, Bombe, geil, ich weiß alles. Und dann komme ich zurück in meinen 10-jährigen Kindergarten und unterhalte mich mit allen anderen. Weißt du so? Und deswegen bin ich dann, gucke ich mir lieber, okay, ich setze meinen Fokus auf Sachen, die ich ändern kann, die ich für mich, meine Familie, meinen Kreis ändern kann. Ne? Und dann kann ich immer noch in die Welt gucken. So.
Aber warum interessiert das die Leute so krass? Wie zum Beispiel, was ich auch nicht verstehe, kennst du diese Theorie von Flat Earth, dass manche Leute sagen, die Erde ist flach und die anderen sagen, die Erde ist rund. Und ich frage mich dann immer so, sagen wir mal, die Erde wäre flach. Also was bringt mir das jetzt? Also, was ändert das? Also auch wenn wir uns jetzt angelogen haben die ganze Zeit und die Erde ist die ganze Zeit flach, was ändert das in meinem Leben? Also muss ich jetzt sauer sein, weil die mich angelogen haben? Dass die Erde flach ist? Weißt du, was ich meine?
Ich wäre mies sauer.
Ja, warum?
Ich wäre dumm sauer.
Die haben uns ja dumm, nicht dumm, die haben uns ja angelogen. Falsch beigebracht.
Ja.
Alles dann. Also, aber ich frage mich nur, warum?
Ja,
das würde ich mich fragen.
Weil, und das ist das Schlimme, finde ich, weil der Mensch immer was sagen muss, finde ich persönlich. Mhm. Ich finde, egal wo du hingehst, du lernst schnell, der Mensch muss was zu sagen haben, weil dann fühlt er sich relevant zu einer gewissen Art und Weise. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass die Menschen sagen müssen, die Erde ist flach oder rund, um relevant zu sein. Ne? Aber wenn es schon bei dem kleinen Menschen anfängt, dann ist es also umso höher du kommst, umso mehr müssen Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Oder vielleicht saßen einfach zwei Typen, ein Chick mit einem Typen, sie sagt, ist rund, er sagt, ist flach. Vater von dem ist Professor von irgendwas, keine Ahnung, die kommen ins Heftigste diskutieren, weil die Frage ist wirklich, was ändert es, ob die Welt flach oder rund ist, außer, dass wir dann wissen, dass das, was uns erzählt wurde, nicht stimmt. Mhm. Und für mich zum Beispiel, ich habe ein großes Problem damit, wenn du mir Sachen erzählst, die nicht stimmen, wenn du sie so darlegst, als wenn du alles weißt. Ich hab den größten Respekt vor Menschen, die sagen, Bro, weiß ich nicht. Zu dem Thema kann ich dir nichts sagen. Mhm. Ne? Aber dieses so zu tun, als wenn man von allem eine Ahnung hat und dann es so zu verkaufen, weißt du, der Mensch ist sehr einfach gestrickt. Ich glaube, eine Zeit lang wurde, ich habe mir schon mal so eine Sendung geguckt und da wurde die Frage gestellt, warum der Mensch Lügen glaubt. Mhm. Die Antwort war ganz einfach.
Das ist interessant. So. Das ist aufregend. Auch so Verschwörungstheorien. Der Mensch will ja, dass die wahr sind.
A, das und B, er hat keinen Grund, es nicht zu tun. Der Mensch hat keinen Grund, Sachen, die ihm erzählt werden, nicht zu glauben. Mhm. Weil er hat zwei Gehirnsysteme sozusagen. Das eine System ist so, das funktioniert auf alles, was es hört das erste Mal. Es hört etwas und glaubt das. Und dann hat es ein zweites System. Das System ist dieses, das ist das große System, das stellt alles in Frage. Aber wenn du die ganze Zeit im zweiten System laufen würdest, wäre das viel zu anstrengend für deinen Körper. Also läufst du immer im ersten System, wo du alles glaubst. Du siehst einen Elefanten, du sagst, das ist ein Elefanten. Du siehst von Weitem irgendein dickes Ding mit einem Rüssel und du sagst, ey, ich glaube, das ist ein Elefant. Mhm. Ne? Mhm. Du wirst nicht sagen, ich glaube nicht, dass es ein Tiger ist, ich glaube nicht, dass es ein Löwe ist, ich glaube nicht, dass es eine Ameise ist, sondern du gehst den leichtesten Weg. Du sagst, was du glaubst und nicht, was du nicht glaubst. Mhm. Ne? Und genau so wäre das, finde ich persönlich, wenn man so Sachen immer wieder hinterfragt. Menschen glauben das, was sie einem erzählen. Und deswegen finde ich, ist es noch wichtiger, dass die Menschen, die diese Verantwortung haben, Sachen zu sagen und so eine größere Reichweite haben, sag doch die Sachen, die du weißt. Wirklich, du warst da. Du warst außerhalb der Erde, wie Vegeta und Son Goku, Digga, du bist da hingeflogen und hast dir das angeguckt und hast gesagt, tamam, ist rund. Mhm. Ich glaub dir das. Aber du warst, keiner hat darüber geredet und du kommst und sagst, ich glaube es so, der Nächste sagt, ich glaube es so, warum? Weil das. Hier, ich hab die perfekte Theorie und das ist jetzt so.
Es gibt doch Astronauten. Die waren im Weltall. Die
aber
gucken,
das ist doch rund.
Die gucken doch auf die Erde und dann wissen, sehen die doch, ob die Erde rund
die
ist oder
ja
nicht.
Die Oberfläche eigentlich meistens. Ne? Die fliegen ja, also sag ich mal, die fliegen nach oben. Und wenn die nach unten gucken, sehen die ja nur diesen oberen Teil. Die sehen ja nicht den unteren Teil.
Na, nicht das, was im Schatten ist, meinst du?
Genau. Mhm. Da, wo die Sonne scheint oder der Mond
klar.
scheint.
Ja,
glaub
ja.
ich. Oder die Sonne.
Ja, ja.
Ja, das sehen die halt. Ja.
Die Sache ist auch eigentlich ist auch voll egal.
Das meine ich ja, das meine ich ja. Eigentlich alles oder? Ist ja am Ende des Tages egal. Also was bringt mir das, wenn ich jetzt weiß, es gibt Aliens, die Erde ist flach, Antarktika, also Antarktis, das haben die auch jetzt vor kurzem behauptet, dass in der Antarktis, da gibt es eine geheime Stadt, das ist ein geheimer Kontinent, wo Menschen leben die ganze Zeit und so. Und die wollten uns das, genau, die wollten uns das. Und früher war das mal so eine Theorie und jetzt ist das wohl bisschen handfester geworden, dass da tatsächlich was ist. Weil es gibt irgendwie so einen Typen, der hat mir Expedition gemacht, aber ganz früher schon, so, wo noch alles schwarz-weiß war irgendwie. Und der ist da drüber hinweggeflogen und der hat halt berichtet, was er da gesehen hat. Und der hat ihn halt diskreditiert und gesagt, nee, das stimmt nicht, was der sagt und so. Und jetzt kommen diese Gerüchte halt wieder hoch. Und ich denke mir dann halt immer so, ist krass. So, weil du wirst ja eigentlich von klein auf geprimed durch Filme. Das ist so verschiedene Terminator, Aliens, dies, das.
Ja, ja.
Das heißt, was ich mir jetzt gestern so gedacht habe, ist so, stell vor, du hättest das niemals gesehen, so Alien-Filme, so und dies und das. Meinst du, du würdest dann, wenn Alien kommen, die sehen? Weißt du, wahrscheinlich, weil dein Gehirn hat ja noch nie ein Alien gesehen, nirgendwo, auch nie davon gehört. Meinst du, du siehst dann das Alien, dass es da tatsächlich dann auch da ist?
Also wenn die wirklich kommen, also wenn jemand, also wenn ein Alien da vor dir steht.
Genau, das, weil das Ding ist, es gibt so eine Geschichte wer ist das Buch? Hier, Denke nach und werde reich von Napoleon Hill.
Ja.
Es gibt eine Geschichte, da guckt ein Schamane aufs Meer die ganze Zeit. Und dann kommt ein anderer und sagt, was machst du da? Sagt er, da ist irgendetwas, aber ich weiß nicht was. Und dann merkt er, und dann gucken die ganze Zeit und die sehen halt die ganze Zeit nichts. Und irgendwann sehen die so Bananenschalen auf dem Wasser. Aber das sind Schiffe. Weißt du, was ich meine? Aber weil er noch nie in seinem Leben Schiffe gesehen hat.
Es ist eine Bananenschale.
Bananenschale. Und er hat es aber auch gar nicht erst gesehen. Weil er meinte, da ist irgendetwas. Aber ich weiß nicht, ich sehe es nicht. So, weißt du? Dann denke ich mir so, meinst du, unser Gehirn muss erstmal aktiviert werden? Quasi durch Filme. So sieht ein Alien aus. Das ist ein Alien.
Betitelt.
Es kommt aus dem Weltall. Und dann, wenn es kommt, dann weiß ich ja, dass das ist. Aber wenn ich noch nie was damit zu tun habe, meinst du, wir sehen das so physisch?
Doch, ich glaube, wir sehen es, aber wir wissen nicht, was es ist einfach. Man sieht und denkt so.
Man merkt, dass es wahrscheinlich was Abnormales ist, was nicht zu dem gehört, was man kennt. Wobei, was kennt man? Das, wie du schon sagst, das, was man irgendwo gesehen hat. Das heißt, es ist einfach in irgendeiner Art und Weise anders. Also das heißt, wenn keiner sagt, dass es Alien ist, wird das Erste wahrscheinlich sein, was wir versuchen werden, den zu töten und zu essen oder so. Ja, weil das so unser normaler Trieb ist. Bis wir irgendwann merken, das macht man nicht, weil die sterben dann alle aus. Keine Ahnung. Nein, aber solange wir nicht wissen, das sind wir als Menschen einfach. Solange wir es nicht wissen, wenn wir versuchen, es herauszufinden. So. Und im Endeffekt ist ja das, was so damit gemacht wird mit den Filmen, kann man sehen, wie man will, aber irgendwo ist es auch einfach eine Art Vorbereitung, dass wenn so etwas ist, du sagen kannst, ah, du bist ein Alien.
Das meine ich so.
Oder was anderes, oder du bist ein Tiger, oder du bist Tinkerbell, keine Ahnung. Ja. Du
bist eine Fee oder so.
Du bist eine Fee.
Oder? Das ist krass. Ja. Ja, interessant.
Was, aber zu deinen Fragen, zu das Sehen, jetzt habe ich die Frage vergessen. Denkst du, also ist es so, dass du denkst, man nimmt es da nicht wahr?
Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es so ist, aber das habe ich mich letztes Mal gefragt, weil ich diese Geschichte halt gelesen hatte. Ich glaube, das war in dem Napoleon Hill. Weil ich dann gedacht habe, krass, weil er noch nie ein Schiff gesehen hat, sieht das einfach gar nicht, also er kann es gar nicht wahrnehmen, weil er gar nicht weiß, was ist.
Ach so, er weiß nicht, wie ein Schiff aussieht, er weiß nicht, dass er Mast ist, er weiß nicht, dass
gar
er Ruder sind.
Deswegen sagt das er doch Bananenschalen.
Genau.
Weil er hat auch noch nicht mal die Bananenschalen, weil er die ganze Zeit, er hat nur aufs Meer geguckt die ganze Zeit. Und weil er wahrscheinlich so viele Sachen spürt als Schamane, wusste er, da ist irgendetwas so.
Okay. Aber gut, aber wenn es näher gekommen ist, dann hätte er es gesehen. Er könnte es nur nicht als das betiteln, als das, was wir es sehen. Ja. Aber er sieht es.
Da meinst du, wir hören das? Ja, okay.
Muss ja, dein Gehirn nimmt das wahr.
Ja, ne?
Oder, naja, oh, das ist krass. Nee, das würde zu weit gehen. Wir hatten letzte ein sehr, sehr krasses Gespräch. Da ging es um die Wahrnehmung der Realität und dass die Realität, so wie wir sie hier sehen,
genau,
nicht eine Simulation, also es ist deine eigene
Simulation,
Simulation,
die
genau.
von dir ausgeht. Und
richtig.
Es ist verschiedene Simulationen treffen dann immer aufeinander.
Zum Beispiel, ja. Genau, Und das Krasse ist daran, also ein Beispiel war, du kannst deine Nase nicht sehen. Ne? Also wenn du jetzt als Mensch aufwachsen würdest und keiner dir sagen würde, dass du eine Nase hast, wüsstest du nicht, dass du eine Nase hast.
Ja.
Das weißt du nicht, weil deine Augen blenden deine Nase komplett aus, mhm. obwohl es da ist. Mhm. Ne? Und wenn du einmal drauf schaust,
ist sie da.
Sie ist da. Mhm. Aber wenn du woanders hinguckst, siehst du sie nicht. Ja. Und das hat es über dein ganzes Leben so lange gemacht, dass dann die Frage ist, okay gut, existiert die Nase oder existiert die Nase nicht?
Mhm.
Ne? Wenn es so ist, dass wirklich alles, was wir sehen, nur eine Projektion unseres Gedanken ist. Also es ist immer als erstes der Gedanke und dann das Teilchen.
Und dann das Licht.
Genau.
Das dann bricht in deinem Auge und dann deswegen ist es... Das ist ja, es gibt eine Theorie...
Boah, es geht so deep.
Es gibt eine Theorie von so einem Professor, der sagt, das Gebäude hier, das gibt es nur, weil du reingegangen bist.
Richtig, und genau das wäre das.
Ja, und wenn du rausgehst, dann gibt's das alles gar nicht mehr. Und deswegen kannst du, also... Deswegen
Aber du weißt doch, dass es existiert. Ich meine, du siehst es doch.
Du weißt, dass es existiert, weil du es denkst. Das
Glaubenssatz.
Ja, warum denk ich? Ich sehe es doch.
Aber ne, das genau. Guck mal, der Unterschied ist, du siehst es, weil du es denkst. Mhm. Das, was du gerade erklären willst, ist, du denkst, weil du es siehst. Aber das ist die falsche Reihenfolge.
Du siehst, weil du es denkst.
Du siehst, weil du es denkst.
Das ist ja die Basis auf diese ganze Manifestation in diesen Büchern. Die sagen ja auch zum Beispiel, auch wenn es so krass klingt, egal in welcher Situation du bist, du kannst dein Leben theoretisch verbessern. Das ist wie die Klitschkos, die sind damals in Ukraine im Krieg aufgewachsen, sehr schlimm, und auf einmal sind die am Ende des Tages Bürgermeister oder Präsidenten geworden und so. Und das, weil die sich das manifestiert haben. Die haben ihre Realität so gebaut, das ist wie die Geschichte von Jesus, dass er über Wasser gegangen ist. Mhm. Warum ist er über Wasser gegangen? Weil er das Wasser nicht als Wasser angesehen hat. Weißt du? Er hat nicht geglaubt, dass das Wasser ist. Du glaubst, dass das ein Tisch ist. Aber du glaubst das nur, weil du es beigebracht bekommen hast. Mhm. Und du denkst, dass das... Aber eigentlich sind das ganz viele Atomteile, die sich ganz schnell so bewegen, und deswegen nimmst du das als harte Materie wahr. So.
Da frage ich mich zum Beispiel, wenn wir jetzt schon über sowas sprechen, denkt ihr, alle sehen die Farbe gleich?
Genau das wollte ich gerade fragen.
Weil ich habe mir gedacht so, es kann ja sein, dass zum Beispiel du hast jetzt deine Jacke da, ich sehe jetzt viel Rot. Aber es kann ja sein, dass mein Rot dein Grün ist.
Richtig.
So, weißt du?
Ja.
Und ich denke mir manchmal so, aber könnte das funktionieren? Aber ich habe mal über, es könnte wirklich so funktionieren mit den Farben.
Mhm.
So, dass dieses für mich grau ist, aber für dich ist es auch lila. Grau, aber für mich ist dein Grau blau, zum Beispiel.
Oder Chefe, du bringst einem Kind bei, dass Rot blau ist Rot.
Das würde doch verrückt werden. Also, wenn es älter ist, das würde doch gar nicht mehr...
Ja. Und deswegen ist zum Beispiel auch da wieder, weil das Wichtigste ist ja immer, runtergebrochen, muss es für jeden funktionieren.
Ja.
Ob du jetzt das hier als rot betitelst, aber in deinem Auge die Farbe grün siehst, ist eigentlich voll egal, weil solange ich und du das gleich betiteln, ist es voll egal, was wir sehen, weil das hier, was du als rot betitelst und als grün siehst, wirst du an der Ampel unten auch als rot betiteln, auch wenn du es grün sehen solltest.
Ja.
Ne? Und dann ist es so runtergebrochen, unterm Bruchstich, ist es voll egal, wie man das sieht. Aber ich glaube auch, dass es so, wahrscheinlich siehst du in der Farbe nicht das Rot, was ich vielleicht als rot kenne. So. Aber du weißt, dass alles, was diese Farbe enthält, nennt man Rot. Ne? So, und dadurch funktioniert genauso wie mit der Zeit. Irgendwann war letztens, ich habe letztens ein Video gesehen und meinte der Typ, ey, der die Zeit erfunden hat, wer hat ihm gesagt, wie spät es ist? So eine Sache, wo du dir denkst,
oha, stimmt.
Also, wer hat gesagt, es ist 12, wer hat gesagt, 1? Okay, wir haben von der Sonne das abhängig gemacht. So, ne?
Also, genau. Ja. Aber so der erste Gedanke, natürlich, wenn man weiter darüber nachdenkt, hat man eine Antwort darauf. Aber so der erste Gedanke ist so dieses, das, was du machst, warum?
Ja.
Okay, wer hat dir gesagt, dass man das so macht?
Also,
das ist ja genauso wie mit dem Kalender, das ist ja ganz krass. Ich habe letztens gelesen, es gibt eigentlich nur 10 Monate und keine 12. Ne? Weil, was war das? Dezember steht für 10, also die EZ. Mhm. Dann November, Novo steht für 9. Okta ist 8. Ne? So Oktober, November, 7. Dezember sind eigentlich 8., 9., 10. Monat.
Mhm.
Und die Monate, die sich dazwischen geschummelt haben, sind Juli und August. wegen Julius Caesar und August irgendwas, weil die waren so der Meinung,
Augustus
nein.
Augustus irgendwas oder so.
Genau, richtig. Nein, ich brauch da auch mein Ding, weil eigentlich endet der Monat bei 8, 9, 10. Oktober, November, Dezember.
Das ist krass.
So. Und die haben es aber nach hinten. Bro, also das ist, ich lieb's ja sowas mir anzugucken, ob das stimmt oder nicht. Ändert jetzt nichts in meinem Leben. Ich feiere jetzt im November feiere ich den 11. Monat, Bro. All good. So. Aber das ist halt krass. Und genauso zu deinem Punkt. Wer sagt, dass die Farbe, die wir hier sehen, die Farbe auch die Farbe ist, die alle anderen sehen. Ne, so. Und wahrscheinlich wird das anders sein. Wahrscheinlich wird nicht jeder das Gleiche sehen. Ob das gut ist oder schade ist, keine Ahnung. Das Einzige, was, deswegen betitelt man einfach Sachen, damit wir in irgendeiner Art und Weise alle über das Gleiche reden können, ohne dass wir das Gleiche sehen.
Und miteinander auch leben können.
Und miteinander leben können. Weißt du, weil darum geht's nur.
Ja, sonst wird so viel Eklat sein, sonst wird so viel clashen die ganze Zeit so.
Und ich glaube, deswegen sind auch bestimmte Sachen noch versteckt vor uns, was ich auch ganz okay finde. Mm. Ich werde einem 10-jährigen Kind nicht beibringen, dass es auf dieser Welt unbedingt, weiß nicht,
es gibt UFOs, dass, Aliens.
UFOs. Oder dass Menschen sich selbst umbringen. Mm. Ein Kind mit 6 Jahren beispielsweise muss nicht wissen, dass das eine Option ist, dass das auf dieser Welt passiert. Mm. Das wird er irgendwann verstehen, wenn er die Diskrepanz zwischen Gut und Böse überarbeitet und glückliches Leben, wenn er diese Diskrepanz verstehen kann. Dann wird er das sowieso sehen oder dann kann man denen das beibringen und denen vielleicht darüber aufklären. Aber jemand, der das nicht sieht, lass den in seinem Status, weil am Ende des Tages geht es darum, gutes, glückliches Leben zu führen.
Ja.
Und alle anderen Sachen würden in den meisten Fällen einfach Panik auslösen. So, das sieht man ja. Sag mal, heute bricht eine Pandemie aus und morgen sind alle Läden leer, weil der Erste anfängt, Toilettenpapier zu kaufen.
Dann kommt alle Toilettenpapier.
Alle. Das ist ja unglaublich, wie schnell Menschen in Panik geraten. Mhm. Gerade wenn du ihnen sagst, nicht in Panik geraten. Dann Panik, ja, Panik, warum Boom. Panik?
Wer hat von Panik geredet?
So. Ja, das ist krass. Aber ja, die Frage ist gut. Die hat mir Gösse mal gestellt auch mit den Farben.
Ich fand es voll interessant. Ja. Ich stelle mir immer solche Fragen auch mit Namen und was weiß ich. Mhm. So. Ich denke auch, also, dass man vielleicht früher eine Nummer hatte. Oder nicht eine Nummer, aber man wurde irgendwie genannt. Und dann kam bestimmt, also so denkt, kam einer und sagte so, ey, so, wir brauchen einen Namen.
Die Leute früher so genannt, anhand deren Jobs.
Mhm. Das waren Nachnamen.
Ja,
Nachnamen,
ja,
die kamen. Weil früher das hieß jeder nur mit dem Vornamen. Und danach kam das mit, ja, Nachnamen dann die Jobs einfach, Schuster.
Schumann.
Krass eigentlich.
Ja, Mann.
Die haben sich es einfach gemacht, ist gut.
Ja, Mann, interesting.
Funktional.
Okay. Ja, Mann.
Let's move on to the next category. Life in Color.
Yes.
Ich habe so, also der hat das schon länger gesagt. Also Morgan Freeman hat mal gesagt, also schon der sagt das immer.
Mhm.
Ich habe das auch nochmal in so einem Interview gelesen, der hat mehrere Sachen gesagt. Der hat einmal gesagt, der wurde über Rassismus befragt, so, ne? Besonders in Amerika, wie das wahrnimmt und ob es immer noch Rassismus gibt. Und er meinte, wenn man den Begriff Rassismus aus dem Lexikon streicht und nicht drüber redet, dann gibt es auch keinen Rassismus. Und er fühlt sich beleidigt wegen dem Black History Month. Weil er meint, ich finde es schade, dass man mich auf einen Monat reduziert. Mhm. Dann wollte ich einfach mal eure Meinung zu dieser Aussage in Kenntnis
nehmen. Mach du ruhig, ich muss mich erstmal sammeln.
ich finde, man wird, glaube ich, also man wird nicht reduziert nur auf einen Monat. Das ist einfach nur so, um die schwarze Kultur und so alles zu ehren. In dem Monat und nochmal Leute das klar zu machen und zu zeigen, so ey, die Schwarzen sind da, wir haben auch eine Geschichte und zu Black History, jeden Tag ist doch, also ich weiß nicht, ob jeden Tag was Bestimmtes ist, aber jeden Tag wird doch immer was Neues dann erzählt oder taucht immer was Neues, um die schwarze Geschichte einfach zu erzählen. Deswegen, ich glaube nicht, dass man davon irgendwie eingeschränkt wird, sondern es ist einfach nur ein Monat für uns.
Mhm.
Und seine Aussage mit, wenn wir Rassismus das Wort streichen und so, dann gibt es es auch nicht mehr. Das ist eine komplette Lüge, denke ich, sag ich dazu. Weil auch wenn du das Wort streichst oder verschwinden lässt oder so, der Akt ist ja immer noch da.
Mhm.
So, der Akt ist immer noch da. Deswegen, was er sagt, ist Schwachsinn, denke ich.
Also ich kann es nachvollziehen.
Mhm.
Weil er sagt hier, ich lese mal ganz kurz vor, was er gesagt hat.
Perfekt.
As for Black History Month, he said he objected the ghettoization implicit in devoting February to this topic. Black history is American history. They're completely intertwined. Asked by the Times whether he concurred with Denzel Washington's statement that he was very proud to be black. But black is not all I am, Freeman said. Yes, exactly. I'm in total agreement. You can't define me that way.
Okay. Es ist schwierig, weil das auch ein bisschen aus dem Kontext ist. Mhm. Ne, man müsste halt alles verfolgen und auch man muss auch hören, was Denzel Washington gesagt hat. Mhm. Ne, komplett. So, aber um auf die Frage von vorher nochmal zurückzukommen, ich kann verstehen, also das mit dem, wenn man Rassismus aus dem Duden nimmt, Blick, ja. Dann ist es nicht mehr da. Weil er geht davon aus, und das ist ja meist so, da wo deine Aufmerksamkeit, da deine Energie. Mhm. Ne? Keine Ahnung. Wenn du der Meinung bist, deine Freundin ist vielleicht schwanger oder du hast mit einer Chick geschlafen und könnte sein, dass sie schwanger ist, warum auch immer, siehst du einfach schwangere Menschen unterwegs. Mhm. Ja? Hattest du den Wagen von deinem Dad und du hast einen Kratzer reingefahren und dann, keine Ahnung, siehst du einfach lauter Unfälle. Das ist so eine subjektive Wahrnehmung, die wir als Menschen haben, weil da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinsetzen, da fließt auch unsere komplette Energie hin. So, und unter dem Aspekt kann ich auf jeden Fall verstehen, warum er sagt, ey, wenn wir dem Rassismus nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, dann fließt unsere Energie auch nicht dahin. So, unter dem Aspekt könnte ich das nachvollziehen. Wo ich das nicht nachvollziehen kann, ist, die Menschen sind nicht so, weil es das Wort gibt. So, das Wort gibt es, weil die Menschen so waren. Mhm. Ja, also das, was gewisse Menschen machen, dem haben wir einen Namen gegeben. Mhm. Ja, du kommst jedes Mal und nimmst 10 Euro von meinem Schrank. Du bist der 10 Euro von meinem Schrank-Dieber. Dieb. Weißt du so? Das ist, ich betitel dich nach dem, was du machst. Genau. Und das Wort betitelt nicht eine Situation, sondern einen Zustand, nach dem etwas passiert. Deswegen gehe ich da nicht mit ihm mit. Mhm. Ich sage hundertprozentig, wenn wir dem Ganzen nicht so eine Aufmerksamkeit schenken würden, dann könnte es auf jeden Fall sein, dass es auf der anderen Seite das Ganze mindert, weil Menschen schreien einfach nach Aufmerksamkeit. Ich bin damals in meine Wohnung gezogen und ich komme hoch. Und nur Privateigentümer im Haus. Und da sagen die, was machen Sie hier? Und ich meinte so, ja, ich wohne hier. Hier wohnen keine Schwarzen? Ich so, ja, ich wusste auch nicht, dass hier Weiße wohnen. Und da war das Gespräch auch vorbei.
Sehr gut.
Ne? Und manchmal, also die Sache ist, die Aussage, die ich getätigt habe, die hat nichts jetzt mit Weiß oder Schwarz zu tun, sondern es war eine Antwort, damit eine Person versteht, checkst du, was du sagst, weil manche Menschen wissen das nicht. Mm. Und manche Handlungen sind für meiner Meinung nach in meinem Auge auch nicht direkt rassistisch oder diskriminierend, sondern unbewusst. Nur sagt man in Deutschland,
und Unwissenheit,
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ganz klar. Aber das ist genauso wie in meinem Job, wenn jemand sagt, du kannst aber gut Deutsch, sage ich, krass, du auch. Und dann sagt sie, ja, aber ich bin ja hier aufgewachsen. Ich so, ja, krass, ich auch. Ja, sie haben recht. Ja, klar, deswegen.
Entkräftig, na, wie geht's direkt entkräftig.
Richtig, direkt entkräftig. Und dann ist auch die nächste Frage, na, wie geht's Ihnen?
Ja.
So, was machen wir jetzt? Lass ihn gar nicht zu sehr in dem Gefühl, dass er sein Gesicht verloren hat, sondern bring ihn bei, das, was du sagst. Ich verstehe, warum du das sagst. Und das ist nochmal eine Sache, die habe ich auch bei drüben in Kongo gelernt. Wenn ich im Kongo einen Deutschen sehe, der Lingala spricht, dürft ihr dreimal raten, was mein erster Gedanke ist.
Der spricht aber gut Lingala.
Ja, richtig. Ja. Und das ist manchmal gar nicht diskriminierend gemeint, sondern du fässt alles zusammen, woher er kommt, was er macht und sagst, normalerweise müsstest du das und das können und das nicht können. Mhm. Wir schreiben den Menschen aufgrund ihres Aussehens bestimmte Eigenschaften zu.
Immer.
So. Und diese Eigenschaften helfen uns aber wiederum dabei zu sagen, hey, andersrum, diese Eigenschaften helfen uns, Gefahren zu erkennen, diese Eigenschaften helfen uns, uns selber einzuordnen. Ne, so, wenn ich einen Typen sehe, mit einer Glatze und voll tätowiert und ich bin da mit meiner kleinen Tochter zum Beispiel oder ich sehe, auf dem Weg zur Schule sitzen jeden Morgen Menschen mit Bierflaschen voll tätowiert, groß und breit. Und meine kleine Tochter muss da jedes Mal durch. Dann ist doch mein erster Gedanke, vielleicht suche ich einen anderen Weg.
Ja.
So, weißt du, weil ich diese Menschen aufgrund ihres Aussehens auf bestimmte Eigenschaften schließe. Was aber wichtig ist, weil nur so überleben wir Menschen, weil so erkennen wir Gefahr von vornherein. Ne? Also das ist, Im Endeffekt kannst du das eine ohne das andere nicht und du kannst bestimmte Sachen einfach nicht wegdenken. Voll. Aber zu Morgan Freeman auf jeden Fall, ich bin nicht der Meinung, dass wenn man Rassismus aus den Büchern entfernt, dass die Handlungen dadurch abnehmen. Das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Also nur wenn eine kollektive Verschiebung der Aufmerksamkeit stattfinden würde.
Richtig, genau.
Dann wird das passieren so.
Ja.
Dann glaube ich, wird das schon passieren. Aber das mit den Schubladen, das stimmt. Ich habe das auch in meinem Comedy, sage ich das auch zum Beispiel, dass Leute auf mich zukommen und immer sagen, oh, wow, voll krass und du sprichst aber gut Deutsch und dies, das. Dann bin ich so, Leute, das ist doch normal, wir stecken Leute immer in Schubladen rein. Wenn ich zum Beispiel früher immer so Asiaten gesehen habe, habe ich auch gedacht, was will er jetzt schon wieder kopieren? Und wenn er anfängt, gutes Deutsch zu sprechen, bin ich so, oh, der spricht aber gut Deutsch, so, weißt du so? Weil ich erwische mich selber halt auch, wie du sagst, wenn du irgendwo anders bist und du findest, also wie Kongo, perfektes Beispiel, dann siehst du, weißt du, Leute, die sprechen perfekt Lingala, automatisch in deinem Kopf ist so, ah, oh, das ist ja krass. Das spricht ja voll gut. Und das ist ja noch nicht mal ein Diss vielleicht.
Gar nicht.
Das ist einfach nur
nicht.
So eine Feststellung.
Richtig, und das ist es. Und das, deswegen würde ich halt auch, okay, guck mal, wenn man das so sieht, es kommt halt wirklich darauf an, was Morgan Freeman meint. Wenn er sagt, wenn man Rassismus aus, den, aus dem Wortschatz löscht, dann würde es das nicht mehr geben, für wen?
Mhm.
Für das Opfer oder für den Täter, in Anführungsstrichen? Mhm. Weil für das Opfer würde ich etwas verstehen. Das ist genauso wie, wenn jemand sagt, du sprichst aber gut Deutsch. Und mein erster Gedanke, ich setze mich in eine Opferstellung, wenn ich der Meinung bin, er greift mich an.
Mhm.
Wenn ich aber der Meinung, wenn ich gucke ihn gar nicht an und höre nur zu, dass er sagt, hey, du sprichst aber gut Deutsch. Ich gucke nicht, dass er weiß, schwarz, gelb, braun, groß, klein, dick, dünn. Sondern ich sage einfach, krass, du auch.
Mhm.
Und gib ihm einfach nur zurück, was er gesagt hat. Er hat eine Feststellung gemacht. Und diese Feststellung gebe ich einfach 1:1 zurück.
Mhm.
So. Wenn das danach geht, dann gebe ich Morgan Freeman recht, umso weniger wir uns angegriffen fühlen würden, umso weniger würden wir reagieren. So, das stimmt auf jeden Fall. Nur hast du vielleicht von 100 Personen 30 Personen, die es nicht so meinen und 70 Personen, die es leider genauso meinen. Und deswegen ist diese Reaktion von uns oft auch einfach richtig an der Stelle.
Na klar. Er sagt halt auch, dass es halt auch nicht mehr, weil er sagt, also so ein Interview war halt, dass der Interviewer gesagt hat, es gibt mehr Rassismus heute. Und er sagt so, er sieht es halt nicht so, weil sonst hätte er es ja in Hollywood nicht geschafft. Er meinte, klar, ich habe viel Glück gehabt und viel Mut auch gehabt, weil er meinte, früher habe ich immer nur den Witzigen gespielt, bis sie dann irgendwann gecheckt haben durch andere Schauspieler, okay, Schwarze können auch ernste Rolle spielen. Und er meinte, heutzutage siehst du Schwarze, Asiaten, LGBTQ, Paare, Interracial, Couples, so und das. Und er meinte, das ist für mich kein Indiz dafür, dass es mehr Rassismus und dass Schwarze es quasi schwerer haben heutzutage als früher. Wenn, dann meinte, haben wir es schon eigentlich einfacher, sonst würde der nicht mit einem schwarzen Nachrichtensprecher das Interview jetzt führen.
Mhm. Aber das Interview mit dem schwarzen Nachrichtensprecher führt er heute.
Also hat er vor ein paar, ich glaube letztes Jahr oder so.
Genau. Also in der Generation jetzt.
Genau.
Nicht vor 10 Jahren.
Genau, vor 10 Jahren nicht. Ne.
So. Und seit in den letzten 10 Jahren bis heute haben wir das Wort Rassismus nicht rausgenommen, sondern wir haben das auf das Wort Rassismus noch mehr Fokus gelegt und gesagt, ey yo, wir verstehen, was ihr macht, hört auf damit.
Ja.
So.
Ja, das ist wichtig.
Und demnach ist, also ich meine, es gibt Edge Cases. Und er gehört in dem Fall vielleicht, er und viele andere gehören zu Edge Cases, aber dann sind es einfach bestimmte Eigenschaften, die sie mitbringen, die dafür sorgen, dass sie halt dahin kommen.
Auch sein Mindset wahrscheinlich.
Genau.
Ja.
Ja.
Weil er sieht, seine Aufmerksamkeit ist ja nicht darauf, dass er in der Opferstellung ist, sondern dass er sagt, ey, ich habe die gleichen Chancen.
Richtig.
Wie alle anderen auch. Und deswegen ist er da, wo er ist.
Das ist es. Hundertprozentig. Einstellung. Mindset, Digga.
Das ist alles Mindset. Life is mental. Right, ja. Das war mein Ding, was ich mitgebracht habe.
Nice. Aber geile Themen habt ihr. Ja, richtig geile Themen.
Danke, Mann. Jetzt kommen wir ja zu der wichtigsten Kategorie.
Ja.
Spill the Tea.
Spill the Tea.
Jetzt geht's 100% um unseren Gast, wie ich eingangs schon gesagt habe. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Eingangs habe ich ihn extra nicht 100% vorgestellt, ja, weil wir das jetzt für den letzten Part des Podcasts machen wollten. Also ich kenne Belgage aus der Veranstaltungsbranche. Ich habe immer, als ich ihn noch nicht kannte, habe ich ihn immer an den Ones and Twos gesehen, auf jeder Veranstaltung. Und da habe ich mir mal gedacht, Alter, wie viele Partys macht er am Abend, Alter? Weißt du, dann siehst du den auf 5 Clubs in Berlin und am nächsten Tag
an
siehst du
einen Abend. Du gehst selber,
woher? Ja, genau.
Und siehst du ihn auf einmal da auch. Hä? Wie geht das?
Und dann guckst du seine Story und auf einmal ist er in München und dann ist er auf Ibiza und dann denkst du, Bruder, du hast 24 Stunden. Wie hast du das geschafft? So.
Schläfst du überhaupt manchmal, Bruder, Club. Oder?
Klone. Genau, also für alle, die DJ Ornette nicht kennen, DJ Ornette, wie der Name schon sagt, ein DJ, einer der erfolgreichsten DJs, würde ich schon sagen, hier bei uns in Deutschland. Ja. Er ist Veranstalter, Unternehmer, Vertriebler. Aber erzähl selber, was du gerade so machst. Was ist gerade so deine Passion?
Ich bin voll schlecht darin, selber so zu erzählen. Mhm. Aber meine Passion ist eigentlich Musik machen. Mhm. Meine Passion ist auf jeden Fall, vor einer Menge von Menschen zu stehen und Menschen von einer Sache zu überzeugen. Mhm. Ganz gleich, ob das jetzt Musik ist, ob das Solaranlagen sind. Nee. ganz früher war das Wort Gottes, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nämlich als kleines Kind, bin ich viel in die Kirche gegangen und dachte immer, ich will Priester werden.
Mhm. Ach, krass.
Irgendwann war ich Tanztrainer, dann dachte ich, ich will vielleicht Lehrer werden. Dann dachte ich irgendwann, oh nein, ich möchte einfach auf einer Bühne stehen. Und irgendwann habe ich alles zusammengenommen und habe einfach verstanden, nein, ich mag es einfach, vor Menschen zu stehen, mhm, und Menschen etwas mitzugeben, mhm, wovon die etwas mitnehmen sollen, und das egal in welchem Bereich. Das heißt, meine Leidenschaft liegt eigentlich mehr darin, so Informationen zu vermitteln, Gefühle, Emotionen zu vermitteln, mhm, Emotionen zu teilen, zu erziehen. Und aktuell lebe ich das sehr in meiner Musik aus. Mhm. Dass ich als DJ und auch als Producer sehr viel selbst mache, sehr viel Touren, sehr viel Reise, Menschen versuche mitzunehmen. Ich würde mich auch nicht als klassischen DJ betiteln, ne, der so krass technisch ist. Mhm. Ich habe die Technik drauf, gar keine Frage, mhm, aber noch mehr Wert lege ich auf ein Vibe, mhm, darauf Menschen mitzunehmen, wenn ich irgendwo bin, dass ich einfach weiß oder dass die wissen, okay, ey, der ist da. Weil ich habe eins gelernt, so Menschen erinnern sich nie an das, was du sagst, sondern wie sie sich neben dir gefühlt haben. Ne? Und deswegen, also das ist, wenn wir uns, keine Ahnung, 2010 sehen und dann 2022 nochmal, dann wirst du wirst nicht genau sagen können, was ich dir damals gesagt habe. Du wirst aber sagen können, wie du dich in meiner Gegenwart gefühlt, mhm, hast. Ja. Ne? Und dadurch weißt du, freue ich mich auf diese Person oder freue ich mich nicht auf diese Person. Mhm. Und Musik ist eine der Sachen, finde ich, die so sehr, sehr viele Emotionen in Menschen rausholen, voll, wo du halt immer wieder merkst, wenn du irgendwo auflegen warst und einen geilen Abend hattest, die Menschen freuen sich beim nächsten Mal auf dich. Scheißegal, was du den Menschen gesagt hast und welche Musik du zwangsläufig gespielt hast, wie du angezogen warst. Mhm. Es geht nur darum, als ich da war und er da war und diese Musik lief, in diesem Raum ging es mir unglaublich. Mhm. Und das ist das, was Menschen lieben. Und das ist auch so, ich muss sagen, meine größte Leidenschaft, weil diese Musik kommt von Menschen, die in dem Moment irgendwas gefühlt haben. Ja. Ne? Und das übertragen sie auf uns, mhm, und wir auf die Menschen, die das Ganze hören, in einer großen Masse. Und ja, also so viel zu mir. Bin viel getourt, mhm, habe viel Leute gespielt. Burner Boy als letztes und jetzt auch als nächstes mache ich die Opening-Show für ihn.
Sein Konzert jetzt in Berlin.
Ja, ja, genau.
Ach, geil.
Okay. Das wird auf jeden Fall sehr nett.
Gibt es eine Afterparty? Weißt du das?
Es gibt ein paar Afterpartys.
Macht ihr auch eine?
Genau, wir machen auch eine Afterparty. Wir sind an dem Abend auf jeden Fall in
Bricks. Oh, geil.
Safe. Aber das wird richtig bescheuert. Und ich habe ja für ihn das erste Mal gespielt, da war er für Streetlife hier. Das war vor, mhm, ich glaube, 3 Jahren in Frankfurt habe ich jetzt die Opening-Show gemacht und jetzt machen wir die nächste. Und ansonsten, ja, Quavo, ich kann so viele Namen droppen, mhm, einfach. Aber kennt ihr, wenn ihr so drin seid, dann fallen euch auf einmal gar keine mehr. Aber die zwei größten habe ich genannt.
Aber schön, das mit den Emotionen, das merkt man auch in deinen Veranstaltungen. Du bringst ja auch viele Veranstaltungen nach Deutschland rüber, wie, mhm, diese, wie heißt das, Breakfast-Geschichte?
Afrobeat
zum Brunch zum Beispiel. So, und das finde ich auch mal ganz cool, dass du so in the culture bist und, mhm, guckst so über den Tellerrand hinausschaust und guckst so, ey, was gibt es in anderen Ländern, die, ja, so eigentlich mal Vorreiter sind in so Sachen, und bringst das Ganze, mhm, dann hier nach Deutschland für diese Afro-German Culture, so to speak.
Ja.
Und alle Leute, die auf deinen Events sind, kommen immer mit einem guten Gefühl, mhm, gehen immer nach Hause. Immer wenn ich dann frage, wo warst du? Ja, ich war auf Afrobeats und Brunch, war richtig krass und hat richtig viel Spaß gemacht, nice, und so. Deswegen kann ich das nur so bestätigen, dass du sagst, so das mit den Emotionen, dass du Leuten ein gutes Gefühl gibst und, mhm, so. Und wie machst du dann den Spagat von der Entertainment-Branche in den Vertrieb von Solaranlagen? Was hat dich bewegt dann diesen... ist ja eigentlich, wenn man jetzt denkt, so DJ Ornette ist jetzt immer das Veranstalter, Unternehmer und macht Partys und legt auf und auf einmal ist er im Vertrieb. Was hat dich da bewegt? Was ist da?
Ich muss sagen, der Vertrieb kam viel, also durch mein Studium auch vorher. Jetzt nicht BWL studiert, sondern Psychologie, aber Psychologie an sich ist eine Naturwissenschaft und ich wollte immer in Medienpsychologie dann auch irgendwann. Und dazu zählt halt Marketing, dazu zählt Verkauf. Mhm. Und ich würde sagen, ich bin schon ein sehr guter Verkäufer, sehr wortgewandt. Mhm. Ich weiß, was ich an den Mann bringen will und kann, würde ich sagen, Menschen auch sehr gut lesen, ne? Und auch einfach mal das Need herausfinden. Ne? Und das ist eigentlich eine krasse Brücke zum Auflegen, weil das Erste, was du machst, du kannst entweder beim Auflegen einfach dein Set spielen oder du kannst auf das eingehen, was die Menschen gerade brauchen. Mhm. Ne? So, du siehst die Situation, du siehst, was für eine Bewegung haben wir, wie alt sind die Menschen, was sind die Erinnerungen, was sind die Songs, die bestimmte Erinnerungen in die aufwecken werden und. Das heißt, du versuchst herauszufinden, was ist das, was sie brauchen und das gibst du denen mit der Musik. Und im Vertrieb machst du es nicht anders. Du versuchst reinzuhören, was braucht dein Kunde und letzten Endes gibst du ihnen dann genau das. Aber tatsächlich ist mein Vertrieb eigentlich etwas, worüber ich sehr, sehr wenig rede. Mhm. Also das lasse ich immer, das ist so ein eigenes Thema für sich. Das ist so meine zweite Hälfte, das hat mit Own It, dann wenig zu tun.
Das ist dann Bagage.
Das ist dann Bagage, richtig.
Und du hast auch studiert, ne?
Ja, genau.
Genau, das wissen auch wenige. Das ist dann auch Bagage.
Eine Frage und zwar... Sag ich mal, du wirst für ein Event eingeladen oder du kriegst einen Auftrag. Mhm. Sag ich mal, jetzt zum Beispiel Burna Boy, du sollst bei einer Afterparty für ihn spielen. Mhm. Wie bereitest du dich davor? Weil ich schaue mir gerne mal Interviews an von Leuten, also generell Leuten, die so in der Entertainment-Industrie sind und sich halt für Sachen vorbereiten. Und DJs habe ich auch geschaut und jeder bereitet sich anders vor. Und was mir halt so im Kopf geblieben ist, ich habe vergessen, wie er heißt, aber er hat erzählt zum Beispiel, er wurde zu der Grammy Pre-Party eingeladen von Beyoncé, Jay-Z, er soll DJ spielen, ein Jahr vorher. Und er hat erzählt, wie er sich vorbereitet, jeden Tag hat er sich eine Stunde hingesetzt und hat geschaut, welche Lieder sich halt gut mixen. Und das hat er jeden Tag gemacht, bis der Tag war. Und er meinte, ja, er hatte ja dann 360 Songs, die er dann halt spielt. Und er meinte, es waren die perfektesten Songs überhaupt, die halt zu der Party passen. Ja. Der Übergang ist perfekt und was. Und da denkst du so, krass, jeden Tag sitzt du da und schaust halt ganz, okay, welches Lied passt, welche, weißt du, wie kann ich das zusammen mixen oder den Übergang und so. Und ich denke so, boah, das ist eigentlich voll. Also ich habe voll Respekt, Leute, die DJs sind, weil bringt man dazu, Leute zu tanzen. So, weißt du, und da sind ja viele verschiedene Menschen und welche hören ja nicht mal vielleicht die Musik oder haben so verschiedene Musikgeschmacke. Und ja, dann entertainen mal die Leute da für 6 Stunden, so weißt du, und bring die mal zum Tanzen. Mhm. Und das ist richtig, du weißt doch selber, wenn wir manchmal feiern gehen, so, oh, die Musik voll scheiße, oh, das bockt nicht, oh, Übergang war scheiße, oh, was macht der, so weißt du. Ja, und dann, wenn du mal einen Abend hast und hingehst und sagst so, boah, der DJ war krass, ich war nur am Tanzen, das ist krass. Ja. So, deswegen, wie bereitest du oder hast du andere, also verschiedene Arten, wie du dich vorbereitest für was für ein Event, also verschiedene Events und so?
Genau. Also es kommt wirklich drauf an, was. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, weil Leute sagen immer, ja, du kommst und drückst nur auf Knöpfe. Auf die Knöpfe kann ich drücken, weil ich sie vorbereitet habe. Mhm. Ne? Also,
ja.
Und Vorbereitung ist halt wirklich die halbe Miete. Mhm. Und von Veranstaltung zu Veranstaltung ist es sehr unterschiedlich. Okay. Ich lege gerne sehr viele verschiedene Veranstaltungen auf, weil ich sehr viele verschiedene Musikrichtungen auch spielen kann und höre vor allem. Und es ist aber was anderes, zum Beispiel jetzt eine Vorgruppe für ein Konzert vorzubereiten und ein Club-Gig, bin ich der Meinung, weil eine Vorgruppe für ein Konzert, da geht es nicht darum, dass die Leute unbedingt tanzen, sondern dass sie einfach, bei mir jedenfalls, ihren Leib rausschreien. Also die müssen eine Stunde am Stück durchgängig singen, weil dafür sind sie auf ein Konzert gekommen. Sie sind auf ein Konzert gekommen, um einmal alles rauszulassen, um ihren Lieblingskünstler live zu sehen, mitzuschreien, mitzusingen, und diesen Mut wärme ich auf. Ne? Ich könnte jetzt auch tanzen lassen, etc., aber ich bin so, gute Vorbereitung ist die halbe Miete und deswegen bereite ich die auf den Künstler dann vor. Ich lasse die alles mitsingen, außer die Songs von dem Künstler dann, aber da setze ich mich...
Das gerade im Kopf, also die Songs spielst du dann nicht?
Nein, gar nicht. Die Songs vom Künstler spielst du nicht, darfst du auch nicht spielen, weil sonst hast du auf jeden Fall ein sehr großes Problem mit dem Management und ist auch einfach uncool. Ja. Also weil dann machst du es zu deiner Show. Okay. Dann willst du, das ist dein, nicht andersrum, du machst es zu deinem Konzert. Mhm. Es ist okay, wenn du es zu deiner Show machst, aber es ist kacke, wenn du es zu deinem Konzert machst, weil es ist immer noch sein Konzert.
Ja.
Du bist der Künstler, der die Leute aufwärmt und ich bin der Meinung, kenne deinen Platz. Wenn es dein Konzert ist, dann gib Gas und sorg dafür, dass du eigene Konzerte geben kannst. Solange es das Konzert von jemand anders ist, mach das zu deiner Show, das ist voll okay. Aber spiel nicht seine Songs. Ne? Weil du weißt ja, klar, man weiß, man spielt seine Songs und die Leute werden darauf ausrasten. Safe. Aber damit nimmst du dem Künstler einfach Kraft und Power. Und wie ich mich darauf vorbereite, jetzt zum Beispiel bei einem Burner Boy, setze ich mich hin, gehe alles durch. Ich gehe, es ist ja auch immer die Frage, ich bin halt sehr, sehr viel am Mic. Das heißt, ich frage die Leute auch. Ich weiß, Burner Boy, Afro-Künstler, will aber in die Pop-Richtung. Mm. Ne? Das heißt, ich werde auf seinem Konzert nicht nur Afro spielen. Okay. Ich werde viel Afro spielen, aber er selber als Künstler will in die Pop-Richtung. Er sagt, sein letztes Album, das ist kein Afro-Beats-Album, das ist ein Pop-Album. Mm. Das ist das, was er selber sagt. Das heißt, mehr in die Richtung. Okay. Du siehst, wie alt sind die meisten Leute, die Pop Smoke, wollte ich gerade sagen, die Burner Boy hören. Ne? Demnach weiß ich auch, in welche Richtung kann ich gehen, wie kann ich die Menschen überraschen. Für mich ist immer das Wichtige, 70% roter Faden, 30% Überraschung. Das muss so etwas sein, wo ihr nebeneinander steht und du guckst ihn an, der guckt dich an und ich sag so, niemals. Mm. Ne? So, und dafür habe ich so bestimmte Ordner. Okay. Da gehe ich Songs durch und weiß, bestimmte Ereignisse zu bestimmten Zeiten haben in Menschen einfach was ausgelöst. Gehe die Songs dann wirklich durch und guck, dass die A miteinander passen, aber B, dass wenn ich da jetzt einen Bruch mache, dass die Leute einfach sagen, oh mein Gott. Mhm. Ne? So, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Burner Boy Konzert spiele, dann weiß ich zum Beispiel, einer der Songs, womit ich auf jeden Fall reinkomme, ist Whiskey Slow Down. Weil das einer der ersten Songs waren, die so auch deutschlandweit Afrobeat so aufs nächste Level, weißt du, so auch Mainstream gemacht werden. Ja. Nach Premier Gaho und so. Ja, Premier Gaho, das sind Songs, die sind, wenn du damit reinkommst, ist sie da so, ja, okay, klar, safe. Ja. Ne? Aber mit Whiskey Out to Beast und Slow Down ist so.
Bist du dann direkt drin? So.
Ja, das. Und du bist so, okay. Zeig mal. Zeig mal. Ne? Das ist so. Es gibt bestimmte Songs einfach, wo du weißt, der Typ hat Ahnung oder der Typ hat keine Ahnung. Mhm. Und bei einer Crowd von Burner Boy möchte ich zeigen, ich habe Ahnung, ich weiß, was Musik bedeutet, ich kenne die Musik, ich weiß, wo Afrobeats angefangen hat. Aber ich gebe euch auch die Pop-Seite und ich weiß auch, dass manche von euch Burner Boy erst hören seit Kilometer oder irgendwas. Ja, ne? So. Ja, und das Set muss natürlich einmal Piano beinhalten. Mhm. Also ich schaue mir an, was ist das für ein Künstler? Und die Musik baue ich so auf, als wäre die Musik dieser Künstler gerade. Okay. Er macht einmal Piano-Songs, er macht Pop-Songs, er macht das und das. Gut, mein Set besteht genau aus das alles, weil dadurch weiß ich, dass ich die Leute damit mitnehme. Mhm. Und Club-Vorbereitung ist auch nochmal anders. Club-Vorbereitung kommt wirklich darauf an, welche Stadt bin ich. Weil ich habe jetzt, guck mal, Miami habe ich gespielt, Dubai habe ich gespielt, Asien und alle sind anders. Mhm. Alle sind anders. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr früh lernen musste. Mhm. Die ich auch so, Deutschland steht eingestanden auf neue Musik. Und wenn du aber in New York bist, oh, das war das Heftigste überhaupt. Ich war in New York, Bro, ich habe mich vorbereitet. So, das ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür, wie man sich falsch vorbereitet. Mhm. Ich habe mich vorbereitet. Ich meinte, Bro, ich bin in New York, Digga, die Musik kommt hier. Ich spiele nur neue Songs, Bro. Ich gebe dir Trap, bab, bab, bab. Ich komme da hin, Bro, und es hat einfach keiner gefühlt. Mhm. Weil New York so nicht funktioniert.
Mhm. Ich war auch in New York einmal feiern, das sind alles alte Lieder. Also so gängige Lieder, die du hier im Soda Club oder so hörst.
Bro. Und das war so krass. Und das zweite Gig habe ich dann gespielt. Du lernst ja schnell, du adaptierst. Ja. Und da habe ich geguckt, okay, was sind so die Key-Songs hier, nach was man sich richtet? Hab die ein bisschen rausgesucht, dann wusste ich, okay, gut, das wird funktionieren. Und dann machst du eine Mischung aus alt und neu. Mhm. Und das ist das, was drüben funktioniert. Und das ist das, was ich für mich zum Beispiel wieder nach Deutschland bringen will. Dieses, Leute wollen ständig neue Songs, aber man vergisst alte Sachen manchmal. Ne? Ja. Und diese alten Sachen sind die Erinnerungen geschaffen haben. Ja. Und zum Beispiel eine neue Veranstaltungsreihe, die ich mache, heißt Mobile World. Mhm. Steht für Music of Black Origin. Mhm. Ne? Weil da spielst du, Bro, da spielst du Techno, da spielst du Funk, da spielst du einfach alles, was aus unseren Bereichen kommt und kannst damit mit der Musik auf alt und neu gehen. Ne? Und dadurch hast du halt auch wiederum älteres Publikum. Mhm. Ne? Das ist so ein Ziel. Aber das ist eigentlich nur nebenbei. Wichtig ist auf jeden Fall, es gibt viele Arten, sich auf den Abend vorzubereiten. Ich glaube, jeder muss so einfach seins finden und muss wissen, wer er ist. Ich stehe auf Überraschung, ich stehe auf den Vibe, den ich mitnehme. Und dadurch ist also ein Abend bei mir nicht nur neue Musik, sondern ich schaue auch alte Musik raus, wo jeder sich einfach denkt, oh, oh nice, hey. Ne? So, das ist so mein Ziel.
Das hatte ich oft bei dir gehabt. Aber wie gesagt, schönes Schlusswort an dieser Stelle.
Ich habe noch
eine kurze
Frage. Sorry. Gerne. Ganz noch. Ich habe eigentlich mehrere Fragen.
Wir haben aber noch, zwei Minuten.
Ja, okay, okay, dann suche ich mir eine aus. Scheiße.
Oder ich stelle dir einfach alle. Ich gebe immer nur eine Antwort.
Okay, gut. Kurz. In hast du eigentlich, hattest du einen Mentor oder so jetzt hier in Berlin?
Gar nicht.
Und aber kommen zum Beispiel Leute zu dir und sagen so, ey, ich will auch DJen und so, kannst du mir beibringen oder hast du irgendwelche Tipps und solche Sachen?
Ja.
Oder also schulst du auch Leute mäßig so?
Das will ich jetzt als nächstes bald machen. Mhm. Ich hatte leider keinen Mentor, weil ich der Meinung war, ich habe ein sehr großes Ego und ich bin immer der Meinung, ich kann alles alleine, bin so der erste von 5 Kindern. Mhm. Aber ich wünschte mir, ich hätte einen Mentor gehabt. Okay. Das habe ich heute verstanden, weil du einfach bestimmte Schritte überspringst und ich sehr viele Leute habe, denen ich das beibringe oder den ich einfach ein paar Sätze dazu sage und merke, krass, hätte ich damals jemanden gehabt, der das mir von Anfang an gesagt hätte, wäre ich vielleicht schon viel weiter.
Mm.
Also hatte keinen Mentor, hätte mir gewünscht, aber einen zu haben und gebe das auf jeden Fall weiter, was ich kann.
Okay, eine Frage noch, okay? Wenn du zum Beispiel selber feiern gehst, du bist nicht DJ, blablabla, achtest du drauf, wie jemand dann spielt oder ist es dir dann voll egal?
Ich muss sagen, wenn ich selber feiern bin, und das war ich lange nicht mehr, eine Zeit lang hatte ich vergessen, wie man feiert. Irgendwann war ich so, Bro, ich achte nicht darauf.
Du achtest nicht drauf?
Nee, gar nicht. Okay. Also wenn ich frisch aus dem DJing gerade komme, ich habe jetzt irgendwie, also bei mir ist ja so irgendwie seit 12 Jahren, das ist das erste Jahr, wo ich mal 3 Wochen lang gar kein Booking mache, alle Bookings abgesagt habe aufgrund familiärer Situation. Habe ich aber zu dem Zeitpunkt, wenn ich viel aus dem Auflegen kam, kam ich hin, habe mich hingestellt und wollte hören, wie der DJ spielt. Und dann irgendwie habe ich da meist nie wirklich viel mitgenommen. Das meiste habe ich mitgenommen, wenn ich einfach gefeiert habe. Weil dann ist mir wieder eingefallen, warum ich überhaupt mit Auflegen angefangen habe. Nämlich, weil ich feiern liebe. Bro, ich war in Miami, erste Reihe, Bro. Und ich sage so, wenn du mich siehst und ich bin im VIP etc. und chill, glaub mir, ich feiere nicht. Ich feiere nicht, ich sitze nur rum, ich poste nur. Wenn du mich feiern siehst, dann siehst du mich in der ersten Reihe vorm DJ und Bro, ich bin der größte Groupie.
Emotionen.
Ah, Emotionen, genau das. Ich bin mir nicht zu schade dafür, sagen, wenn die Musik mich hittet, Bro, ich bin nicht der Groupie von dir unbedingt als DJ oder als LJ oder als Club. Ich bin Groupie der Musik. Weißt du so, und dann bin ich in der ersten Reihe, Bro, und ich, oh mein Gott. So, okay, aber deswegen, wenn ich feiern gehe, wenn ich wirklich feiern gehe, dann achte ich nicht darauf, wer spielt und wie jemand spielt, sondern nimmt die Musik mich jetzt mit und ich bin einfach in der Situation, in der Zone.
Okay.
Doch, lass mich treiben.
Was lernen wir daraus? Life is a feeling.
Life is feeling,
die anderen
Bro.
Fragen stelle ich dir dann einfach jetzt so privat.
Bergage kommt einfach nochmal vorbei. Und dann machen wir das nochmal länger. Vielen Dank, dass du...
Sehr gerne.
Ja,
hey,
Mann. Vielen Dank
für die Einladung, Männer. Wirklich,
ja, Mann,
vielen Dank für die Einladung.
Ja, Mann, geil. Leute, wie gesagt, folgt DJ Ornit, ja, er ist überall vertreten, Partys hier in Berlin, überall, was heißt in Berlin, Deutschland, weltweit, ihr findet ihn auf der ganzen Welt, subscribed unseren YouTube-Kanal, folgt Ivans, folgt mir und wir sind raus, Leute.
Peace! Peace.